Hallo und danke fürs Einschalten zu Baustelle Bauwesen. Heute mit Episode 4 unserer Serie Baustelle Bauwesen Bauwerke. Heute zum ersten Mal über ein Bauwerk aus Deutschland, nämlich der Loschwitzer Brücke in Dresden, auch Blaues Wunder genannt. Viel Spaß beim Zuhören. Mai 1945. Der Zweite Weltkrieg steht mit der Befreiung Deutschlands in Europa kurz vor dem Ende. Der deutsche Führungsstab ist sich seiner Niederlage schon längst bewusst, will sich jedoch nicht eingestehen und versucht vehement, die gegnerischen Truppen nach wie vor aufzuhalten. Eins dieser Wege, um die Gegner aufzuhalten, ist die Sprengung vieler Brücken in Deutschland, damit die russischen Truppen, die Rote Armee, nicht so schnell in das Land einziehen kann. An diesem 7. Mai im Jahr 1945 wird auch die Loschwitzer Brücke in Dresden, das Blaue Wunder, mit Sprengsätzen versehen. Denn auch sie soll den Einzug der Roten Armee verlangsamen. Im besten Fall aufhalten. Doch eigentlich waren die Deutschen zu diesem Zeitpunkt zum Glück schon längst besiegt. Aber zunächst mal, wie verdient sich ein Bauwerk den Beinamen Wunder? Klar, wir kennen die sieben Weltwunder, wir kennen die antiken sieben Weltwunder und wir kennen auch die modernen sieben Weltwunder. Das sind definitiv globale bauliche Wunder, bei dem man darüber sprechen kann, was sie durch ihre Einzigartigkeit auszeichnet und dass sie definitiv menschliche Meisterleistungen sind. Aber muss ein Wunder immer ein globales Wunder sein? Ich denke, die Dresdner Loschwitzer Brücke, also das Blaue Wunder, kann man nicht unbedingt als globales Weltwunder der baulichen Kunst bezeichnen, aber es ist definitiv ein lokales, ein regionales Wunder. Ursprünglich ja auch erbaut worden, um zwei Stadtteile, heutige Dresdner Stadtteile, die bis 1921 unabhängig waren, miteinander zu verbinden. Nämlich Blaseschwitz und Loschwitz. Somit hatten beide Gemeinden ein großes Interesse daran, diese Brücke fertigzustellen, denn diese beiden Gemeinden waren durch die Elbe getrennt. Und nun hatten diese beiden Gemeinden endlich etwas anderes als diese Fähre, die sie seit 1492 benutzten, und wollten jetzt endlich eine Brücke haben, die sie konstant benutzen können, über die man jederzeit rüberfahren kann und auch drüber laufen kann. Eben das, wofür Brücken gebaut werden, um zu verbinden. Doch das alleine macht eine Brücke nicht zu einem Wunder, sondern zu einer Brücke. Ich glaube, wenn man die Brücke heute besucht, sieht sie auf jeden Fall aus wie eine Brücke aus einer anderen Zeit, was sie auch ist. Mittlerweile fast 130 Jahre alt. Fertiggestellt wurde sie 1993, als am 11. Juli der Belastungstest gemacht wurde. Und am 15. Juli wurde sie feierlich eröffnet. Auch dieser Belastungstest, ganz interessant, haben Brücken heute nicht mehr. Wirklich, es gibt heute immer noch Brücken, die mit Belastungstests eröffnet werden oder vor der Eröffnung mit Belastungstests geprüft werden. Damals waren also die Berechnungsverfahren einfach noch nicht so gut. Man musste halt wirklich testen, ob das auch alles hält. Und man musste vor allem auch das Vertrauen der Bevölkerung kriegen. Man hat das immer sehr öffentlich gemacht, mit vielen Zuschauern, dass die Menschen sehen können, hey, guck mal, die Brücke kann das ab, wenn wir die belasten, wenn wir da drauf gehen. Menschen hatten noch nicht, brauchten halt damals noch das Vertrauen in die Ingenieurskunst. Man kann es ihnen auch verübeln. Immerhin ist diese Brücke ja nicht nur deswegen ein Wunder, weil sie stehen geblieben ist, sondern sie ist auch deswegen ein Wunder, weil sie diese große Spannweite hat. Mit 148 Metern, damals ja eine der größten in Europa, und mit insgesamt einer Gesamtlänge von 260 Metern, auf jeden Fall sehr beeindruckend, denn aufgrund der hohen Spannweite konnte bei dieser Brücke auf einen Strompfeiler verzichtet werden, also auf einen Pfeiler, der im Strom, im Fluss steht. Die einzigen beiden Pylonen, die diese Brücke hat, stehen an den jeweiligen Ufern der Elbe. Mit seinen beiden Pylonen und dem umgekehrten Bogen gehört sie auf jeden Fall zu der Gattung der Hängebrücken, wird aber auch gerne zum Typ der Bandeisenbrücken zugeordnet oder besser gesagt Bandeisenbrücke genannt, weil ihre Zugbänder aus verniedeten Flacheisen bestanden. Der umgekehrte Bogen sollte ein Dreigelenkbogen sein, der statisch bestimmt ist, weil das die Anforderungen an die Planer der Brücke waren, dass sie eine statisch bestimmte Brücke herstellen. Um die Brücke auszusteifen, was ja ein großes Problem von Hängebrücken ist, wurde die Fahrbahn nicht eingehängt und nicht abgehängt, sondern wurde steif mit den Fachwerkträgern, die vom Bogen runtergehen, verbunden. Die drei Gelenke befinden sich an den jeweiligen Pylonenköpfen der Brücke sowie an dem theoretischen Treffpunkt des Zug- und des Druckgurtes in der Mitte der Brücke, am Scheitelpunkt des Bogens. Abgespannt ist der Bogen über die Pylonen in Zugkästen, die jeweils 62 Meter hinter den Pylonen an den jeweiligen Ufern liegen. Soviel zu den technischen Aspekten der Brücke. Man kann hier, glaube ich, sogar noch viel mehr rausnehmen, wie zum Beispiel auch die Brückenbremsen, die hier eingebaut wurden, um den horizontalen Schubkräfte aus dem übergehenden Verkehr auszugleichen. Damals hat man halt verschiedene Methoden versucht, auch diese Hängebrücken auszusteifen. Was sich letztendlich durchgesetzt hat, was man auch bei der Golden Gate Bridge sieht, sind halt sind halt die Fahrbahnen untergeordneten oder übergeordneten Fachwerkträger, die halt aufgrund der steifen Fahrbahn auch somit die ganze Brücke aussteifen. Deswegen musste auch der Erbauer der Brücke, nämlich der Herr Klaus Köpke, sehr viel Kritik hinnehmen dafür, dass er das so gestaltet hat. Viele andere Ingenieure waren davon nicht überzeugt, unter anderem auch Röppling, dessen Frau später die Brooklyn Bridge gebaut hat, oder besser gesagt auch mit ihm zusammen. Und somit auf jeden Fall sehr viel ingenieurtechnischer Gedanke dahinter, diese Brücke so zu kreieren und so zusammenzustellen. Was man dazu sagen kann, ich habe sie schon selber gesehen. Es macht auf jeden Fall Spaß, sich die Brücke anzuschauen. Dadurch, dass sie halt komplett vernietet ist, was immer wieder einfach schön zu sehen ist, weil es heute einfach auch nicht mehr in der Form angewendet wird, finde ich es immer wieder beeindruckend. Es ist einfach so eine richtige Brücke aus einer anderen Zeit. Ja, und damit ist das Bauwerk heute ein Stück Bautechnikgeschichte, deutsche Bautechnikgeschichte, wo man halt noch sieht, dass einfach viel verschiedene Sachen probiert wurden. Man wusste halt schon irgendwie, ja oh gut, Hängebrücken sind das neue Ding, um halt große Spannweiten zu erzeugen, das war damals schon klar. Aber man hat dann immer noch vor dieser Schwierigkeit gestanden, wie setze ich das wirklich in die Tat um? Es gab ja auch da genug Fehler, die gemacht wurden, wo Brücken eingestürzt sind. Und somit wurde halt da eine Lösung gefunden, die halt einfach mal anders sein sollte als bei anderen Brücken. Ja, und dann kann man auf jeden Fall sagen, das ist halt auch irgendwie interessant, dass sie halt Kritik hinnehmen musste, öffentliche Kritik von Ingenieuren. Ich denke, das ist, mir kommt es ein bisschen so vor, als wird das heute seltener vorkommen. Klar, Architekten kritisieren sich gegenseitig für ihre Bauwerke, weil es halt auch nochmal viel mit Geschmackssache zu tun hat. Damals waren wir noch in einer sehr experimentellen Zeit der Baubranche. Also man hat einfach viel, wie ich schon gesagt habe, einfach versucht. Und somit auf jeden Fall interessant und wirklich ein Teil deutscher Bautechnikgeschichte. Und sie steht heute noch, unter anderem auch, weil am 7. Mai in Deutschland, als diese Brücke schon mit Sprengsätzen versehen waren, verschiedene Menschen sich dagegen gestellt haben. Und sehr interessante Geschichte, zwei Deutsche, die dafür zuständig waren, diese Sprengsätze in dieser Brücke anzubringen. Nämlich Erich Stöckel und Paul Zickler hatten unabhängig voneinander entschieden, dass dieses Bauwerk nicht zerstört werden soll. Was haben sie gemacht? Erich Stöckel hat die Drähte für die Zünder durchgeschnitten und der Paul Zickler hat allgemein die Zünder selber manipuliert, dass der Sprengstoff quasi nicht gezündet werden kann. Und somit blieb die Brücke stehen. Warum? Natürlich war vielleicht der Grund für sie, sie wollten den Krieg, der das Land ja so lange gebeutelt hat und vor allem die Stadt Dresden, wie wenig andere Städte in Deutschland gebeutelt hat, hat auch schneller beendet wissen. Mir gefällt aber auch der Gedanke, dass sie vielleicht einfach nicht noch ein Bauwerk verlieren wollten, weil wie ich gerade eben schon gesagt hatte, ist Dresden härter als andere Städte getroffen und da ist vor allem sehr viel bauliche Kultur zerstört worden, leider. Und vielleicht sollte dieses blaue Wunder wenigstens noch ein Bauwerk bleiben, was Dresden erhalten bleibt. Und wie ich schon gesagt habe, es macht Spaß, sie anzuschauen. Daher können wir diesen beiden Männern, die einfach mal entschieden haben, zu einem Befehl Nein zu sagen, auf jeden Fall Danke sagen. So, dann bleibt letztendlich nur zu sagen, auf jeden Fall geschichtlich gesehen interessantes Bauwerk, bautechnikgeschichtlich auch ein interessantes Bauwerk. Warum wir es auf jeden Fall auch rausgesucht haben hier, ist, es wurde mit der Tragstruktur ziemlich viel experimentiert, es wurden viele verschiedene Sachen versucht. Spricht für eine Zeit, in der es halt einfach noch, sage ich mal, üblich war, dass man auch als Bauingenieur experimentieren durfte. Klar hat das auf gewissen Seiten sein Opfer gebracht. Die Brücke war mit 2,2 Millionen Reichsmark, glaube ich, damals hieß das, ein unglaublich teures Projekt. Würde man wahrscheinlich heute als Verschwendung sehen. Sicherlich der Nachteil davon. Der Vorteil davon ist, dass die Brücke aber bis heute noch steht, bis heute noch genutzt wird und auf jeden Fall natürlich noch 130 Jahre später immer noch besonders aussieht. So viel dazu. Sonst bleibt mir nur noch zu sagen, genau, wenn ihr mehr Infos über uns rausfinden wollt, geht auf unsere Homepage www.baustelle-bauwesen.de oder folgt uns auf Instagram, Baustelle Bauwesen. Genau, teilt uns. Hört euch unsere restlichen Folgen an. Klickt auf jeden Fall auf unsere Homepage. Wenn ihr etwas Interessantes habt, schreibt mal einen Kommentar. Könnt auch bei unserem Forum ein Feed öffnen oder ähnliches. Und ja, nächste Woche kommt dann auch unsere nächste Folge raus. Da haben wir dann ein interessantes Interview für euch. Und wir haben das Format jetzt hier ein bisschen geändert bei den Bauwerks-Episoden. Wir haben anfangs gesagt, wir wollen sie wöchentlich rausbringen. Jetzt machen wir das immer so, dass wir die eine Woche eine Folge rausbringen und die Woche, in der quasi keine, sage ich mal, normale Folge rauskommt, bringen wir eine Bauwerksfolge raus. Also kriegt ihr jede Woche was von uns zu hören. Und deswegen sage ich nur, stay tuned und bis zum nächsten Mal. Ciao.